Deutschlandfunk, das war der Tag.
An diesem Abend mit Sören Brinkmann. Das Gedenken an die Shoah steht in dieser Sendung heute zunächst im Fokus, ausgegebenem Anlass. Es gab Massenerschießungen hinter der Front beim Vormarsch der deutschen Wehrmacht, zum Beispiel in der Schlucht von Babi Yar. Millionen Männer, Frauen und Kinder wurden ermordet in den Konzentrationslagern in Deutschland und vor allem in den Vernichtungslagern im Osten. Majdanek, Sobibor, Bozec. In Treblinka wurde ein Großteil der Menschen aus dem Warschauer Ghetto umgebracht. Es gab Massaker an etlichen Orten in Italien oder auf dem Balkan bis nach Griechenland. Aber kein Name steht so sehr für das Verbrechen der Shoah wie der Name Auschwitz-Birkenau. Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers wurden heute die Opfer der Nazis gewürdigt, diejenigen, die ermordet worden sind und jene, die es geschafft haben, zu überleben, so wie Mariam Turski.
Auschwitz ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Auschwitz hat sich mit ganz kleinen Schritten genähert, bis es passierte. Seid nicht gleichgültig, wenn ihr historische Lügen seht. Seid nicht gleichgültig, wenn ihr seht, dass die Vergangenheit für aktuelle Politik missbraucht wird. Seid nicht gleichgültig, wenn eine Minderheit diskriminiert wird. Denn wenn nicht, werdet ihr kaum merken, wenn plötzlich auf euch oder eure Nachkommen ein Auschwitz vom Himmel fällt.
Marian Turski heute bei der Gedenkveranstaltung in Auschwitz und weitere Eindrücke bekommen wir gleich. Und diese weiteren Themen haben wir heute in unserer Tageszusammenfassung. Zu Hause in Washington steht US-Präsident Trump beim Impeachment-Verfahren unter Druck. Lob bekommt er von Israels Regierungschef Netanyahu für seinen Nahost-Friedensplan. Und wir blicken auch auf die politischen Reaktionen in Italien nach den Regionalwahlen. Doch zunächst zum Holocaust-Gedenken in Auschwitz. Mehr als 200 Überlebende und hochrangige Staatsvertreter haben daran teilgenommen, auch Bundespräsident Steinmeier, begleitet von Überlebenden, die er zuvor im Schloss Bellevue begrüßt hatte. Florian Kellermann berichtet.
Die Überlebenden sollten im Zentrum der Gedenkveranstaltung stehen. Über 200 waren anwesend, 4 sprachen. Dagan Batsheva, 94 Jahre alt, beschrieb, wie sie als Mädchen in Auschwitz von Anfang an erniedrigt wurde. Schwer zu sagen, was mir am Anfang mehr wehgetan hat. Dass mir eine Nummer auf den Arm tätowiert wurde oder dass mir das Kopfhaar geschert wurde. Ich hatte meine Zöpfe immer wie eine Krone auf den Kopf gelegt. Diese Krone wurde mir geraubt. Sie haben aus mir ein anderes, ein trauriges, ein jämmerliches Wesen gemacht. Die Feier fand in einem großen Zelt statt, auf dem Gelände des Lagerteils Auschwitz II oder Birkenau. Das Zelt war über das Eingangstor gespannt, durch das Güterzüge mit immer neuen Gefangenen das Lager erreichten. Die meisten wurden sofort in den Gaskammern ermordet. Die Gäste der Feier saßen über den Schienen und über der Rampe, wo die Neuangekommenen aussteigen mussten. Die Überlebenden teilten nicht nur ihre Erinnerungen mit, sie machten klar, dass sie damit einen wichtigen Auftrag verbinden, die Welt zu warnen. Der 93-jährige Marian Turski sagte, es begann damit, dass die Leute an einen bestimmten Gedanken gewöhnt wurden. Die Täter, die Opfer und die passiven Beobachter. An den Gedanken, dass diese Menschen fremd sind, die Menschen aus jener Minderheit, die Einstein hervorgebracht hat, Nelly Sachs, Heinrich Heine und viele Nobelpreisträger, dass man sie ausgrenzen soll. Auschwitz ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Auschwitz kam auf Zehenspitzen und in Trippelschritten. Es hat sich langsam genähert. Um sich dagegen zu wehren, müsse eine Gesellschaft als allererstes auf der Einhaltung von Bürgerrechten bestehen. Auch von Rechten für Minderheiten, sagte Turski. Einen anderen aktuellen politischen Akzent setzte Ronald Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses. Er richtete Vorwürfe an die internationale Staatengemeinschaft. Allein in den vergangenen 7 Jahren hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen 202 Resolutionen beschlossen. Resolutionen, die Länder verurteilen. 163 dieser Resolutionen betrafen Israel, nur 39 den Rest der Welt. Das ist absurd. Die UNO ignoriert Diktaturen, die Millionen ihrer eigenen Bürger töten. Es ist sonnenklar, diese Art von Antizionismus ist nichts anderes als Antisemitismus.
Is nothing but anti-Semitism.
Viele Länder waren in Auschwitz nicht mit hochkarätigen Delegationen vertreten. Israel hatte in der vergangenen Woche eine Holocaust-Konferenz organisiert, die von vielen als Konkurrenzveranstaltung wahrgenommen wurde. Dort waren die Staatsoberhäupter der Siegermächte im Zweiten Weltkrieg vertreten, in Auschwitz dagegen keines von ihnen. Beobachter führen das unter anderem auf einen geschichtspolitischen Streit zwischen Polen und Israel zurück. Die deutsche Delegation wurde von Frank-Walter Steinmeier angeführt. Der Bundespräsident reiste mit 3 Holocaust-Überlebenden aus Berlin an. Bei einem Rundgang durch das sogenannte Stammlager Auschwitz I sagte er:
Auschwitz, ein Ort des Schreckens und ein Ort deutscher Schuld. Wir wissen, was Deutsche anderen angetan haben. Aber wir ringen um Worte, wenn wir das Ausmaß des Grauens beschreiben wollten.
Den Heimweg trat Steinmeier mit dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin an. Rivlin wird am Mittwoch im Bundestag sprechen.
Florian Kellermann über die Gedenkveranstaltung heute in Auschwitz. Ja, und solche Tage, die führen uns vor Augen, wohin Rassenhass und Antisemitismus führen können. Da ist es also keine Überraschung, dass gerade jetzt auch wieder über neuen Antisemitismus gesprochen wird. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Welche Ursachen hat die zunehmende Feindlichkeit Juden gegenüber? Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU, ist die Sache gestern Abend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin klar. Es ist die AfD.
Die Art und Weise, wie insbesondere der Flügel Stück für Stück versucht, etwas hoffähig zu machen, das ist eindeutig eine Vorstufe von Antisemitismus.
Konkrete Beispiele für seinen Vorwurf nennt Söder jedoch nicht. Allerdings gibt es innerhalb der Union auch andere Ansichten zur Ursache von Antisemitismus. CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor heute bei NTV.
Das darf man nicht vergessen, dass Antisemitismus natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten ist.
Das Bundeskriminalamt sagt jedoch in seiner Statistik zur politisch motivierten Kriminalität, dass antisemitische Straftaten zu knapp 90% rechtsmotiviert sind. Charlotte Knobloch, die Vertreterin der israelitischen Kultusgemeinde in München, meldete sich angesichts des Auschwitz-Gedenktages zu Wort. Sie sieht die AfD in der Mitverantwortung. Es seien vor allem Politiker der AfD, die den Antisemitismus gesät haben und weitersehen, sagte sie der Passauer Neuen Presse. Wie verbreitet also ist Antisemitismus innerhalb der AfD? Diese Debatte hat Markus Söder nun mit seinen Vorwürfen losgetreten. Die Antisemitismusbeauftragte der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, sagte auf Nachfrage des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios zu den Vorwürfen von CSU-Chef Söder, dass andere am Antisemitismus in Deutschland schuld seien, vor allem die muslimischen Einwanderer. Das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD aus dem letzten Jahr geht nur wenig auf Antisemitismusvorwürfe ein. Häufiger wird bei der AfD Feindlichkeit gegenüber Flüchtlingen und/oder Muslimen genannt. Sowohl Partei als auch Fraktionsspitze der AfD hatten heute angesichts des Gedenktages in Veröffentlichungen dazu gemahnt, das Leid der NS-Opfer nicht zu vergessen. Allerdings sticht immer wieder ins Auge, dass AfD-Politiker die Gräueltaten der Nazis relativieren oder verharmlosen. So forderte gestern Stefan Repple, Landtagsabgeordneter der AfD aus Baden-Württemberg, dass Schluss sein müsse mit dem deutschen Schuldkult. Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen haben auch in diesem Jahr wieder Hausverbot in der Gedenkstätte des KZs Buchenwald, weil ihre Partei NS-Gräueltaten relativiere. Der Thüringer Landeschef Björn Höcke hatte unter anderem die Aufarbeitung der NS-Zeit als dämliche Bewältigungspolitik bezeichnet. Unterdessen geht die Debatte um Rechtsextremismus in der Bundeswehr weiter. Denn bei rund 550 Bundeswehrsoldaten geht der militärische Abschirmdienst, kurz MAD, einem Verdacht auf Rechtsextremismus nach. Und die Zahlen sind angestiegen. Allein im vergangenen Jahr seien 360 neue Verdachtsfälle hinzugekommen, das sagte der Präsident des MAD, Christoph Kramm, der Welt am Sonntag. Bei insgesamt rund 183.000 Soldaten innerhalb der Bundeswehr. Die höhere Zahl an Verdachtsfällen im Bereich Rechtsextremismus führte Gramm unter anderem darauf zurück, dass genauer hingeschaut werde. Der MAD hat mehr Mittel für Extremismusermittlungen, überprüft werden zum Beispiel jetzt auch Rekruten. Zum anderen gäbe es ein erhöhtes Meldeverhalten. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartelt sagte heute Morgen im Deutschlandfunk zu möglichen Ursachen:
Das treibt schon auch Soldaten um, also sie wollen das nicht. Das die Bundeswehr in Verruf gebracht wird durch Leute, die sich in einer Weise verhalten, die mit dieser demokratischen Bundeswehr gar nichts zu tun hat, also die vielleicht eher anknüpft an sehr vergangene Zeiten.
Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagt am Mittag in Berlin.
Und wir haben natürlich dafür gesorgt, dass alle Neuaufnahmen in der Bundeswehr vorab überprüft werden durch den militärischen Abschirmdienst. All das zeigt meiner Ansicht nach ganz eindeutig, dass wir bereits viele Maßnahmen ergriffen haben.
Morgen übergibt der Werbeauftragte Hans-Peter Bartels den jährlichen Wehrbericht an den Bundestagspräsidenten. Auch dann wird wieder intensiv über Sorgen und Probleme innerhalb der Bundeswehr diskutiert.
Der Beitrag von Nadine Lindner. Sie hören den Deutschlandfunk um 23.20 Uhr. Es ist ein Verfahren, bei dem das Urteil vorher eigentlich schon so gut wie feststeht, das Impeachment gegen US-Präsident Donald Trump. Die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus haben das Verfahren eröffnet. Die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Senat sind gerade dabei, es zu beenden. Möglichst schnell, wenn es nach Trump geht. Für eine Amtsenthebung bräuchte es hier ohnehin eine Zweidrittelmehrheit. Dennoch, das Impeachment-Verfahren wurde heute fortgesetzt. Thilo Kössler aus Washington.
Ungeachtet der neuen Belege und Aussagen, die den Druck auf Donald Trump weiter erhöhen, bleiben die Verteidiger des Präsidenten bei ihrer Linie. Abstreiten, negieren, reinwaschen. Sie zweifeln weiterhin an, dass die Anklagepunkte des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses überhaupt die Kriterien für ein Amtsenthebungsverfahren erfüllen. Wie zum Beispiel Kenneth Starr erklärte, der einstige Chefankläger im Impeachment-Verfahren gegen Präsident Clinton. Die Verfassung spreche von Verbrechen, die ein Präsident begangen haben müsse. Davon sei in der Anklage aber keine Rede.
The text speaks always, without exception, in terms of crimes.
Die Verteidiger Trumps bestehen weiter darauf, dass sich der Präsident immer korrekt, verfassungskonform und in Übereinstimmung mit den nationalen Interessen verhalten habe, so Chefverteidiger Jay Sekulow.
The president was at all time acting under his constitutional authority, under his legal authority, in our national interest and pursuant to his oath of office.
Trump habe auch keinen Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausgeübt, um im ureigenen Interesse Wahlkampfhilfe gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden zu bekommen, so Sekulow weiter. Stattdessen habe Trump die Militärhilfe für die Ukraine zunächst zurückgehalten, um völlig zu Recht auf die Korruption in der Ukraine hinzuweisen. Das sei keine Verletzung des Amtseides.
Asking a foreign leader to get to the bottom of issues of corruption is not a violation of an oath.
Kein Wort also über John Bolton, den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Donald Trumps und sein Buch The Room Where It Happened, der Raum, in dem es geschah, das im März auf den Markt kommen soll. Die New York Times hatte daraus zitiert und damit die Verteidigung Donald Trumps erheblich in Bedrängnis gebracht, berichtet doch John Bolton von einem Gespräch mit dem Präsidenten im August letzten Jahres. Dabei soll Trump erklärt haben, er werde die annähernd 400 Millionen Dollar Militärhilfe so lange zurückhalten, bis die Ukraine mit der Untersuchung gegen Trumps politischen Rivalen Joe Biden begonnen hat. Eine Aussage, die die Anklage im Kern bestätigt, wonach Donald Trump Druck auf die Ukraine ausübte, um sich im Wahlkampf gegen die Demokraten einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Nun gäbe es keinerlei Rechtfertigung mehr für die Weigerung der Republikaner, weitere Zeugen aus dem Umfeld Donald Trumps und insbesondere John Bolton zu befragen, erklärte Adam Schiff, der Vertreter der Anklage. Man könne nicht einerseits für die Wahrheit eintreten und andererseits wichtige Zeugen verhindern.
I don't know how you can explain that you wanted a search for the truth in this trial and say you don't want to hear from a witness who had a direct conversation about the central allegation in the articles of impeachment.
Donald Trump setzte zunächst wütende Tweets ab. Dann erklärte er zum Auftakt des Besuchs Benjamin Netanyahus, er habe weder das Buch gesehen noch derartige Äußerungen gegenüber John Bolton getan.
Well, I haven't seen a manuscript, but I can tell you nothing was ever said to John Bolton, but I have not seen a manuscript.
Nun hat die Verteidigung noch den ganzen Dienstag Zeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Am Ende dieser Woche steht dann aber die Entscheidung an, weitere Zeugen wie etwa John Bolton zuzulassen oder nicht. Dafür müssten sich auch vier Republikaner aussprechen. Drei von ihnen haben unter dem Druck der neuen Vorwürfe schon durchblicken lassen, dass sie sich mit weiteren Zeugen einverstanden erklären könnten. Der Druck auf die Republikaner ist deutlich gewachsen und es ist keinesfalls auszuschließen, dass dieses Impeachment-Verfahren in die Verlängerung geht.
Thilo Kössler berichtete und jetzt live am Telefon begrüße ich Constanze Stelzenmüller, Publizistin und Expertin für transatlantische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Denkfabrik Brookings Institution in Washington. Dort erreichen wir Sie, Ortszeit 17.24 Uhr, da kann man glaube ich schon sagen, guten Abend, Frau Stelzenmüller.
Guten Abend nach Deutschland, Herr Brückmann.
Ja, gucken wir auf den heutigen Tag. Da sind die Verteidiger von Trump zu Wort gekommen und dann gucken wir auf das Verfahren. Es gibt Aussagen der früheren US-Diplomaten Jovanovic und Sondland, die Trump belasten. Der Geschäftsmann Lev Parnas soll in der Ukraine darauf hingewirkt haben, dass anlasslos gegen Joe Biden und seinen Sohn ermittelt wird. Und jetzt scheinen auch Auszüge aus John Boltons Buch das zu bestätigen. Wir haben es gerade gehört. Trotzdem stehen die Republikaner fest an der Seite von Trump. Wozu braucht er überhaupt Anwälte?
Das ist, glaube ich, nicht ganz so klar. Also es ist schon richtig, dass die Anwälte heute diese neuesten Enthüllungen, das Band von Lev Parnas, von dem Abendessen mit Trump, bei dem diese angeblich gesagt haben soll, die amerikanische Botschafterin in Kiew müsse entfernt werden, get her out, und die noch viel dramatischeren Enthüllungen aus dem Buch von John Bolton, die haben die Anwälte von Trump heute den gesamten Tag geflissentlich ignoriert. Ich habe mir das jetzt mehrere Stunden lang angehört. Es ist alles nicht vorgekommen. Sie haben sich auf Prozessfragen konzentriert, auf die Ukraine, auf die beiden Vater und Sohn und auf die Behauptung, dass der Präsident um seine Wahl betrogen werden sollte. Aber um diese Themen haben sie einen großen Bogen gemacht. Daraus kann man im Umkehrschluss schließen. Das macht ihnen ein bisschen Angst.
Das heißt, Sie würden sagen, so wie der oberste Ankläger der Demokraten, Adam Schiff, diese Auszüge könnten alles ändern. Das hat er heute gesagt. So sehen Sie es auch?
Also die Frage ist, in welcher Welt Sie leben. Und von dieser Frage hängt die Antwort ab.
Also wie viel Wahrheit und wie viel Wunsch ist bei Adam Schiff dabei, frage ich so.
Also ich in einer früheren Zeit, auch in der Zeit, in der der Chefankläger von Clinton, der heute auch aufgetreten ist, Ken Starr, hätte das mit Sicherheit gereicht, um den Senat dazu zu bewegen oder den Vorsitzenden dieses Verfahrens, den obersten Richter des Supreme Courts, die Vorladung weiterer Zeugen zu beschließen. Man muss jetzt vermuten, dass die meisten Republikaner einfach bei ihrer Darstellung der Wahrheit bleiben und sagen, das ist irrelevant, uns interessiert das nicht mehr, wir haben unsere Meinung schon festgelegt.
Aber ich habe eben schon ein bisschen bei Ihnen durchklingen hören, Sie könnten sich auch vorstellen, dass diese Phalanx der Republikaner nicht so hält.
Genau, es gibt ein paar Andeutungen von Republikanern, dazu gehören insbesondere der republikanische Senator von Utah, Mitt Romney, und die Senatorin von Maine, Susan Collins, die gesagt haben sollen, sie könnten sich eine Zeugenladung vorstellen. Das prozedurale Problem ist hier, dass, weil die Demokraten in der Minderheit sind im Senat, mit 47 Stimmen bräuchten sie insgesamt 4, falls eine einfache Mehrheit im Senat ausreichen würde. Diese Frage ist allerdings umstritten. Es gibt auch Rechtsmeinungen, wonach eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist oder dieses Fehlen einer Mehrheit ersetzt werden könnte durch eine Entscheidung des Vorsitzenden Richters John Roberts, Subpoenas, also Vorladung unter Zwangsandrohung, zuzulassen.
Und wie schätzen Sie dann die Verteidigungsstrategie ein, die Sie eben angesprochen haben, also erstmal ignorieren, gar nicht drauf eingehen?
Die wird dann etwas schwieriger. Also die New York Times berichtet heute auch, dass heute den ganzen Morgen lang zornige republikanische Senatoren ihre Büros haben anrufen lassen im Weißen Haus und sie haben gefragt haben, warum haben wir über dieses Buchmanuskript nichts gewusst. Das liegt angeblich seit Monaten im Weißen Haus und wird durchgelesen. In einer Stadt, in der andauernd alles geleakt wird, ist es schon erstaunlich, dass diese Anschuldigungen, die ja sehr stark sind, erst jetzt ans Tageslicht kommen.
Möglicherweise eben also eine neue Entwicklung durch den möglichen Zeugen John Bolton. Das werden wir sehen in den kommenden Tagen. Frau Stelzenmüller, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema blicken, denn der Präsident hat heute angekündigt, einen Friedensplan für den Nahen Osten vorzulegen. Mhm. Morgen Mittag Ortszeit. Ja, was ist von dieser Lösung zu halten? Ist das Ablenkung in diesem Impeachment-Verfahren?
Also ich mag auch nicht über die Motivlage des Präsidenten und seiner Berater spekulieren. Aber ich glaube, die meisten Nahostexperten in Washington und auch in Israel nehmen diesen Plan nicht sonderlich ernst.
Aber es gab immerhin Lob von Netanyahu als auch von seinem innenpolitischen Gegner Benny Gantz.
Ja klar, aber Netanyahu will gerne der Premierminister von Israel bleiben. Gantz würde es gerne mal werden. Ich glaube, das muss man als politisch motiviert verstehen. Aber es gibt genügend Außen- und Sicherheitspolitik, Ex-Staaten in Israel, die sagen, das kann nicht werden, weil die Palästinenser an diesem Plan überhaupt nicht beteiligt worden sind. Und dadurch ist das ein oktroyierter Plan, den sie nicht akzeptieren werden und der auch im Ausland keine Legitimität genießen wird.
Für die Palästinenser brauchen sie in Israel nicht weit gehen, für diese Meinung. Auf den Inhalt zu gucken, für die Palästinenser gibt es ein paar Knackpunkte, die da stehen. Jerusalem soll Hauptstadt werden, ein Großteil zu Israel gehören. Es geht um die Anerkennung der Siedlungen im Westjordanland und die Zwei-Staaten-Lösung wird nicht länger angestrebt. Was sind da aus Ihrer Sicht die größten Knackpunkte?
Genau, das sind alles große Knackpunkte. Ich glaube, Jerusalem ist für die Palästinenser wichtig, aber auch die Tatsache, dass sie einen Teil ihres Territoriums verlieren. Wobei, notabene, es hat schon seit Jahren Diskussionen gegeben unter moderaten Palästinensern und Israelis, auch solchen mit einem Sicherheitshintergrund, über einen Tausch von Territorium. Das ist, glaube ich, wäre verhandelbar unter anderen Umständen, insbesondere mit einer US-Regierung, die tatsächlich als Mittler auftritt und nicht sozusagen zwei israelische Politiker nach Washington einlädt und dann einen Plan verkündigt, an dem die andere Seite nicht beteiligt worden ist. Ich glaube, mit anderen Worten, durch dieses Vorgehen können selbst vernünftige Aspekte eines solchen Planes unterminiert werden. Und wenn man das im Kontext sieht der allgemeinen Engagement und Kriegsmüdigkeit der amerikanischen Bevölkerung, dann ist das zunächst mal eine schlechte Nachricht, nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für moderate Israelis, die sich ein anderes Vorgehen wünschen, und für die Region als solche. Man darf nicht vergessen, das im größeren Kontext zu sehen.
Und die palästinensische Seite jedenfalls hat klargemacht, dass sie nicht viel von diesem Friedensplan von Donald Trump hält. Darüber habe ich gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Konstanze Stelzenmüller. Vielen Dank. Live aus Washington und die etwas hakelige Leitung, die bitte ich zu entschuldigen. Sie hören den Deutschlandfunk. Frieden schaffen in Libyen, das ist das langfristige Ziel, für das vor gut einer Woche beim Berliner Libyen-Gipfel die Grundlage gelegt werden sollte. Und ein kleiner Schritt hin zu diesem Ziel sollte das Waffenembargo gegen das Land sein. Doch die Verstöße dagegen halten an. Ein zentrales Thema heute beim ersten Besuch des neuen EU-Außenbeauftragten Borrell in Berlin. Dort kam er mit Außenminister Maas zusammen.
Da stehen sie also nebeneinander. Der deutsche Außenminister Maas und der Mann, der neuerdings der europäische Außenminister ist, EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Antrittsbesuch in Berlin, wenig Zeit für Höflichkeiten. Borrell, der Spanier, wird deutlich.
Nothing can be done without Germany.
Ohne Deutschland geht gar nichts. Er meint die EU-Außenpolitik und er sagt, Deutschland müsse eine führende Rolle übernehmen, um eine geeinte EU-Außenpolitik zu ermöglichen. Die Baustellen, Borrell zählt auf.
From Libya, Iran, Irak, Syria.
Libyen, Iran, Irak, Syrien. Wo fangen wir an, fragt Borrell. Heiko Maas wählt Libyen. Am Wochenende passierte dort, was viele befürchtet hatten. Das Waffenembargo, vor genau einer Woche auf der Berliner Libyen-Konferenz erneut beschlossen, schon wieder Makulatur. Die UN-Mission in Libyen berichtet, UN-Mitgliedstaaten, darunter Teilnehmer der Berliner Konferenz, würden unverhohlen weiter Waffen, schweres Gerät, Berater, Soldaten nach Libyen einfliegen, Embargo hin oder her. Eine Ohrfeige für die Organisatoren der Berliner Konferenz und für Maas.
Dass es eine schnelle Lösung gibt, hat niemand geglaubt. Dass viel Arbeit vor uns liegt und dieser Prozess ein außerordentlich schwieriger ist, das ist uns allen klar gewesen.
Trotzdem, trotz Beschluss, trotz bestehender UN-Resolutionen liefern UN-Mitgliedstaaten Waffen. Maas sagt, jetzt sei der Sicherheitsrat gefragt. Eine Resolution müsse her, die Berliner Beschlüsse zu untermauern, und zwar schnell.
Damit auch noch einmal deutlich wird für alle, die beabsichtigen, dieses Waffenembargo zu unterlaufen oder es unterlaufen haben, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird.
Aber derzeit bleibt es folgenlos. Man werde alle in die Verantwortung nehmen, sagt Maas. Wie, das sagt er nicht. Die Waffenruhe brüchig. General Haftar, der auch nach Berlin gereist war, marschiert weiter. In dieser Woche trifft sich die sogenannte Militärkommission. Jeweils 5 Mitglieder beider Konfliktparteien reisen nach Genf. Die Berliner Konferenz hatte das Format beschlossen.
Indem die beiden Bürgerkriegsparteien, und zwar auf militärischer Ebene, darüber verhandeln, unter welchen Voraussetzungen ein Waffenstillstand in Libyen erreicht werden kann, und zwar einer, der seinen Namen auch verdient.
Nächste Baustelle, Iran, das Atomabkommen. Beide Außenpolitiker nicken da. Das beste Mittel, sagt Maas, den Iran vom Bau einer Atomwaffe abzuhalten. Das Ziel deshalb, laut Borrell,
to preserve the nuclear deal.
Den Atomdeal erhalten. Einen Deal, den viele längst für tot halten.
Einige der Themen beim Treffen von Außenminister Maas und dem EU-Außenbeauftragten Borrell heute in Berlin. Georg Schwarte berichtete. Und damit kommen wir zu weiteren Themen in unseren Kurzberichten. Nach rechtsextremen Drohmails gegen Politiker und Behörden in Deutschland hat die Berliner Staatsanwaltschaft einen 31-Jährigen angeklagt, Claudia van Laak.
Bedroht wurden Verfassungsschutzämter, das Bundeskriminalamt, Gerichte, Einkaufszentren und Kindergärten. Einer jüdischen Politikerin wurde mitgeteilt, sie werde in ein KZ verfrachtet. Gedroht wurde auch mit Exekutionen auf offener Straße oder mit Bombensprengungen. Unterzeichnet waren die E-Mails mit NSU 2.0 oder auch Nationalsozialistische Offensive. All diese E-Mails sollen von einem polizeibekannten Neonazi aus Schleswig-Holstein stammen, gegen den die Berliner Generalstaatsanwaltschaft heute Anklage erhoben hat. Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, versuchte räuberische Erpressung, so lautet unter anderem die Anklage. 107 solche Taten soll der 31-jährige André M. begangen haben. Der mutmaßliche Verfasser der Drohmails sitzt seit letztem April in Berliner Untersuchungshaft. Ermittler fanden bei einer Hausdurchsuchung unter anderem detaillierte Anleitungen zum Bau von Sprengvorrichtungen. Gegen einen zweiten Verdächtigen wird noch ermittelt.
Kritik am Umgang mit den Flüchtlingen in den griechischen Aufnahmelagern ist nicht neu. Auch nicht, dass Griechenland mehr Hilfe von den europäischen Partnern fordert. Jetzt hat die Regierung in Athen eine neue, härtere Flüchtlingspolitik angekündigt. Thomas Bormann.
Wir schieben jetzt regelmäßig abgelehnte Asylbewerber ab, im Durchschnitt 30 am Tag. Das sagte der griechische Vizeregierungschef Georgiadis heute in einem Interview mit einem Athener Radiosender und verkündete, die neue griechische Regierung unter dem konservativen Regierungschef Mitsotakis mache jetzt ernst mit ihrer neuen Flüchtlingspolitik. Sobald Asylanträge abgelehnt seien, sollen Migranten künftig sofort von griechischen Inseln zurück aufs türkische Festland geschickt werden. Der Vizeregierungschef zeigte sich zufrieden mit den ersten Abschiebungen. Die Türkei habe alle Migranten zurückgenommen, wie es das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei vorsieht. Am 1. Januar war in Griechenland ein neues Gesetz in Kraft getreten, mit dem Asylanträge erheblich schneller bearbeitet werden sollen. Auch das werde sofort umgesetzt, sagte Georgiadis. So sei für eine Gruppe von 25 Flüchtlingen, die heute auf der Insel Kos eingetroffen sei, sofort das neue Asylverfahren in Gang gesetzt worden. Wer aus dieser Gruppe kein Asyl bekomme, werde in spätestens 2 Monaten in die Türkei abgeschoben, sagte Georgiadis. Die griechische Regierung hofft, mit dieser Politik den Zustrom von Migranten auf griechische Inseln zu stoppen.
China rüstet auf und rüstet aus. Das geht aus Zahlen des Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Bei der Rüstungsproduktion liegt China im weltweiten Vergleich auf Platz 2 hinter den USA. Carsten Schmiester.
Chinas Rüstungsindustrie ist laut Schätzung der Stockholmer Friedensforscher mit Waffenverkäufen im Wert von gut 54 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet etwa 49 Milliarden Euro, inzwischen die zweitgrößte der Welt. Das Land dürfte laut SIPRI damit direkt hinter dem Weltmarktführer USA und vor dem drittplatzierten Russland liegen. Die genannte Milliardensumme bezieht sich auf das Jahr 2017. Für den Bericht wurden, wie es heißt, glaubwürdige finanzielle Informationen über 4 der 11 größten chinesischen Rüstungsfirmen auch aus den Jahren 2015 und 2016 ausgewertet und dann hochgerechnet. Damit sei man zum ersten Mal in der Geschichte des Instituts überhaupt in der Lage, China mit anderen internationalen Rüstungsproduzenten zu vergleichen, und fühlt sich in der Annahme bestätigt, dass die Regierung in Peking seit Ende der 1990er Jahre die Modernisierung der eigenen Streitkräfte mit Hochdruck vorantreibt und inzwischen auch zu einem militärischen Herausforderer der USA geworden ist. Dabei habe sich das Land auch zu einem bedeutenden Waffenproduzenten entwickelt, ohne internationale Exportkontrolle zuzulassen. SIPRI warnt deshalb vor dem Risiko der Verbreitung chinesischer Waffensysteme auch in Konfliktgebieten.
Deutsche Entwicklungshilfe-Experten haben mit Blick auf die Folgen des Klimawandels vor einer Verschärfung der Schuldenkrise in Entwicklungs- und Schwellenländern gewarnt. Lothar Lenz.
Der Klimawandel verschärft nach Einschätzung der katholischen Hilfsorganisation Miserior die Schuldenkrise vieler Entwicklungsländer. Beispiel Mosambik im Südosten Afrikas. Im vergangenen Frühjahr überschwemmten zwei Wirbelstürme weite Teile des Landes. Hunderttausende verloren ihre Bleibe und flohen in trockene Gebiete. Der Regierung aber fehle das Geld, neue Häuser zu bauen und nach der verlorenen Ernte neues Saatgut zu kaufen. Weil den Wassermassen eine Dürre folgte, sind nach Angaben von Miserior Millionen Menschen in der Region von akuter Hungersnot bedroht. Helfer vor Ort berichteten, dass viele Menschen bereits deutlich Zeichen von Mangelernährung zeigten. Miserior fordert deshalb eine nachhaltige Entschuldung von Ländern mit Wetterextremen wie Mosambik, dem Sudan oder der Mongolei, denen inzwischen die nötigsten Mittel für die Versorgung der eigenen Bevölkerung fehlten. Weltweit seien mehr als 120 Schwellen- und Entwicklungsländer über die Maßen verschuldet, stellt das Hilfswerk in seinem aktuellen Schuldenatlas fest. 19 Staaten hätten die Rückzahlungen an ihre ausländischen Gläubiger bereits eingestellt.
Nach dem Hubschrauberabsturz in Los Angeles, bei dem 9 Menschen ums Leben gekommen sind, unter ihnen Basketballstar Kobe Bryant und dessen Tochter, laufen die Ermittlungen. Unterdessen ist die Trauer groß. Katharina Wilhelm.
Die Untersuchung wird sich nach Meinung von Luftfahrtfachleuten wohl auf die nebligen Wetterbedingungen und mögliche mechanische Probleme konzentrieren. Die Sicht in der Region war zum Zeitpunkt des Absturzes, der kurz vor 10 Uhr morgens im Stadtteil Calabasas stattfand, so schlecht, dass selbst die Polizei von Los Angeles ihre Hubschrauber am Boden belassen hatte. Die Bestürzung und Trauer über den Tod der Basketballlegende ist riesig in den USA. Die Grammy-Verleihung, die an dem Abend des Todes stattfand, war davon überschattet. Mehrere Musiker widmeten ihre Stücke dem verstorbenen Bryant. Präsident Donald Trump reagierte ebenfalls. Er bezeichnete Bryants Tod auf Twitter als eine schreckliche Nachricht. Ex-Präsident Barack Obama würdigte Bryant als eine Legende. Basketballspieler Michael Jordan schrieb auf Twitter: "Ich habe Kobe geliebt. Er war wie ein kleiner Bruder für mich." Zahlreiche Basketballteams der NBA hatten nach der Nachricht vom Tod des 41-Jährigen mit symbolträchtigen Zeitfehlern während ihrer Spiele reagiert. Unter anderem begannen die Spiele der Atlanta Hawks gegen die Washington Wizards und der Los Angeles Clippers gegen Orlando Magic damit, dass ein Spieler den Ball in der eigenen Hälfte für 8 Sekunden hielt, bis der Schiedsrichter abpfiff. Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter sowie 7 weitere Menschen waren am Sonntagvormittag mit dessen Privathubschrauber in Los Angeles gestartet und wenig später in den Hügeln des Stadtteils Calabasas abgestürzt. Der Hubschrauber hatte Feuer gefangen, keine der Insassen überlebte. Nach Medienberichten waren sie unterwegs zu einem Basketballspiel der Tochter.
Trauer und Bestürzung nach dem Tod von Kobe Bryant, Katharina Wilhelm. Und wir blicken schließlich noch an die Börse in Frankfurt. Dieter Reck fasst den Börsentag für uns zusammen.
In der vergangenen Woche auf Höhenjagd mit einem Rekord von 13.640 Punkten ging der DAX heute auf Talfahrt. Der Leitindex verzeichnet ein Minus von 2,7% und ging mit 13.205 Punkten aus dem Handel. Zeitweise hatte er die Marke von 13.200 Punkten unterschritten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verzeichnete heute mit 2,3% ebenfalls ein Minus. Sorge bereitet Anlegern die Verbreitung des neuen Coronavirus in China. Die Zahl der Toten und Infizierten ist gestiegen. Anleger befürchten, dass die Ausbreitung des Virus in China auch negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte. Am Aktienmarkt waren zunächst Werte der Reisebranche betroffen. Die Aktie der Lufthansa gehört mit einem Minus von gut 4% zu den größten Verlierern im DAX. Im MDAX verzeichnen die Papiere des Flughafenbetreibers Fraport ebenfalls ein deutliches Minus. Insgesamt müssen alle DAX-Werte Verluste einstecken. Als Kursbremse erwies sich neben dem neuen Coronavirus der IFO-Geschäftsklimaindex. Der ist im Januar nämlich gesunken. Finanzexperten hatten das genaue Gegenteil erwartet. Ein positives Signal geht jedoch vom verarbeitenden Gewerbe aus. Dort ist die Stimmung deutlich besser als zuvor. Besonders gute Nachrichten kommen von der chemischen Industrie und den Herstellern elektrischer Ausrüstungen.
Der Deutschlandfunk, 23.43 Uhr ist es. Die chinesische Regierung ist strikt bei ihren Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, unter anderem mit Reisebeschränkungen. Das bedeutet aber nicht nur für die chinesischen Bewohner in Wuhan, dass viele festsitzen, sondern auch für die Ausländer in der Stadt. Offenbar könnten die rund 90 Deutschen jetzt von der Luftwaffe ausgeflogen werden. Darauf ist Außenminister Heiko Maas heute eingegangen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sollten zunächst einmal die Reise- und die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes aufmerksam verfolgen. Die werden täglich aktualisiert. Und Reisende sollten überlegen, nicht zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen. Unsere Botschaft steht mit den Deutschen vor Ort im unmittelbaren Kontakt. Wir gehen von einer zweistelligen Zahl aus und wir prüfen und wir bereiten uns auf alle Optionen vor. Das heißt, wir ziehen jetzt auch in Betracht eine mögliche Evakuierung aller ausreisewilligen Deutschen.
Ja, in der zentralchinesischen Stadt Wuhan sind bisher die meisten der rund 2700 Krankheitsfälle und mehr als 80 Todesfälle in China aufgetreten. Allerdings im ganzen Land gibt es jetzt inzwischen deutliche Kritik an der politischen Führung und ihrem Umgang mit dem neuen Virus.
Auch Li Keqiang trägt heute einen Mundschutz, wie auf den Aufnahmen der chinesischen Staatsmedien zu sehen ist. Wuhan, Jiayou, ruft er den Umstehenden zu. Auf geht's, Wuhan. Dazu reckt Li die rechte Hand in die Luft. Der chinesische Regierungschef hat sich heute in Wuhan mit Medizinern und Behördenvertretern getroffen. Das kurze Online-Video soll die Entschlossenheit der kommunistischen Staatsführung im Kampf gegen das Virus demonstrieren. Doch auch ganz andere Videos werden dieser Tage massenweise über Social-Media-Netzwerke geteilt. Zum Beispiel eines, auf dem ein etwa 40-jähriger Mann zu sehen ist, der an einem Schalter eines Krankenhauses steht und völlig ausrastet. Die Szene soll in einer Klinik in Wuhan gefilmt worden sein. Der Mann befürchtet offenbar, sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt zu haben. Er bittet um einen Termin bei einem Krankenhausarzt. Er will sich am Aufnahmeschalter registrieren lassen, doch die vier Krankenschwestern hinter dem Schalter schicken ihn weg. Keine freien Betten mehr im Krankenhaus, sagen sie. Kein Mediziner sei verfügbar. Was die Szene zusätzlich dramatisch macht, während der um Hilfe suchende Mann nur einen sehr einfachen Mundschutz trägt, haben die Krankenhausmitarbeiterinnen gespenstisch wirkende weiße Hochsicherheits-Ganzkörperanzüge an. Es ist schwer zu sagen, wann und wo Videos wie dieses genau entstanden sind, aber klar ist, im Kampf gegen das Virus läuft in China längst nicht alles so gut organisiert ab, wie von den staatlichen Medien vermittelt wird. Besonders eindrücklich schildert dieser, etwa Mitte 20-Jährige, seine Eindrücke. Er komme aus Wuhan, erzählt er in die Kamera. In einem gut 10 Minuten langen Video spricht er über Erfahrungen und Gedanken der letzten Tage. Wenn man ins Krankenhaus will, um sich auf das Virus testen zu lassen, erzählt er, keine Chance, Chaos. Man muss stundenlang anstehen, bis man drankommt. Sein Gesicht hat der anonyme Videoerzähler hinter einer Gesichtsmaske versteckt. Wohl nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch, um wegen seiner sehr deutlichen Worte nicht erkannt zu werden und keinen Ärger zu bekommen von den chinesischen Behörden. Warum um alles in der Welt haben uns die zuständigen Behörden nicht eher gesagt, wie gefährlich das Virus ist und dass wir eine Maske tragen sollten, fragt er. Die verantwortlichen Politiker hätten schon längst entlassen werden sollen. Diese und andere Videos zur Viruskrise sind nur kleine Einblicke und Einzelfälle. Aber sie zeigen, wie verstört und auch verärgert viele Menschen in China dieser Tage sind. Die Staats- und Parteiführung in Peking dürfte das nervös machen. Denn nichts fürchtet sie mehr, als die Kontrolle über die Deutungshoheit in der Krise zu verlieren. Denn alles, was die gesellschaftliche Stabilität und den Allmachtsanspruch der Kommunistischen Partei gefährden könnte, ist für die Führung in Peking gefährlich. Erst recht in einer Krise wie dieser Tage.
Aus China berichtete unser Korrespondent Steffen Wurzel. Ein Marsch auf Rom, der hätte beginnen können in den italienischen Regionen, in der Emilia-Romagna und im Norden und ganz im Süden in Kalabrien. Darauf hatte jedenfalls Matteo Salvini von der rechten Lega gehofft. Er wollte nach einem Erfolg bei den Regionalwahlen gleich auch noch die Regierung in Rom in Frage stellen. Aber dazu kommt es jetzt erstmal nicht. Christine Auerbach berichtet aus Italien.
Die Region Emilia-Romagna wollte Salvini von den Sozialdemokraten befreien und ganz Italien gleich mit. Wenn seine rechtspopulistische Lega gewinne, werde er die Regierung in Rom zu Fall bringen, hatte Salvini im Wahlkampf versprochen. Dazu kam es nun nicht. Salvinis Lega hat in der Region Emilia-Romagna klar verloren und der parteilose Ministerpräsident Italiens Giuseppe Conte machte klar, wie es in Rom und mit der Regierung weitergehen wird.
Es gibt keine Instabilität. Perché come lavoravamo ieri, lavoriamo oggi, lavoreremo domani.
Es gibt keine Instabilität. So wie wir gestern gearbeitet haben, arbeiten wir heute und morgen. Dennoch zeigte die Wahl am Wochenende, wie zerbrechlich Italiens Regierung ist. Die Allianz zwischen Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung ist zerstritten, hat nur eine dünne Mehrheit und ist unbeliebt. Vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung verliert seit Monaten an Zustimmung. Bei den Regionalwahlen nun bekamen sie in Emilia-Romagna nur noch 3% der Stimmen, ein Absturz. Bei den Parlamentswahlen 2018 wurde sie noch stärkste Partei im Land. Letzte Woche schon war der Parteichef der Fünf Sterne, Luigi Di Maio, zurückgetreten. Da verlässt einer das sinkende Schiff, kommentierten viele. Ministerpräsident Giuseppe Conte versucht, das schlechte Abschneiden des Regierungspartners so zu erklären.
Allora, il Movimento 5 Stelle non ha conseguito dei risultati brillanti, questo è vero.
Die Fünf Sterne haben keine brillanten Ergebnisse erreicht, aber es gibt da drei Aspekte. Luigi Di Maio ist während des Wahlkampfes zurückgetreten. Dann hat die Bewegung auch noch kaum Strukturen in den Regionen. Und zum Dritten war es in der Emilia-Romagna bis zum Schluss gar nicht klar, ob sie überhaupt antreten wird. Trotz seiner Niederlage sieht Matteo Salvini das Ende der Koalition in Rom kommen. Ich glaube nicht, dass eine Regierung, die nur mit dem Hass auf mich und die Lega zusammenklebt, Antworten auf die Probleme des Landes geben kann, erklärte er. Dass seine rechte Lega bei den Wahlen in der Emilia-Romagna schlechter abgeschnitten hat als erwartet, liegt auch an der hohen Wahlbeteiligung in der Region. 67% der Wähler haben dort abgestimmt, fast doppelt so viele wie bei den letzten Regionalwahlen. Vor allem die sogenannte Sardinenbewegung hatte seit Wochen die Bürger dazu aufgefordert, zur Wahl zu gehen und sich den Rechten entgegenzustellen. So sehr das Mitte-Links-Bündnis seinen Sieg in Emilia-Romagna feiert, ungetrübt ist er nicht. Bei gleichzeitig stattfindenden Regionalwahlen in der süditalienischen Region Kalabrien haben nämlich die rechten Parteien gewonnen. Die Kandidatin der Partei Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi kam auf mehr als 50% der Stimmen.
Nach dem jüngsten Koalitionsstreit hat Sloweniens Ministerpräsident Marjan Šarec seinen Rücktritt angekündigt und zu Neuwahlen aufgerufen. Seine Minderheitsregierung könne keine wichtigen Gesetzesvorhaben durchsetzen, sagte er.
Damit gerechnet hatten in der Hauptstadt die wenigsten, als Marjan Šarec am Vormittag in Ljubljana vor die Presse trat, um seinen Rücktritt anzukündigen und für Neuwahlen zu plädieren. Die Menschen um mich herum sprechen mich oft an. Herr Ministerpräsident, tun Sie dieses oder tun Sie jenes oder tun Sie etwas Drittes bitte. Und ich bin mit all diesen Anregungen und Vorschlägen voll einverstanden. Aber mit dieser Regierung kann ich das nicht erreichen. Deshalb ist es am ehrlichsten, wenn wir uns zu Neuwahlen begeben. Und ich werde noch heute meine Rücktrittserklärung in der Staatsversammlung einreichen. In der Staatsversammlung, dem slowenischen Parlament, verfügte die aus 5 Parteien bestehende Koalitionsregierung seit ihrer Bildung im August 2018 über keine eigenständige Mehrheit, sondern war vielmehr auf die Unterstützung der Partei Die Linke angewiesen. Im Spätherbst des letzten Jahres hatte Die Linke allerdings der Regierung diese Zusammenarbeit aufgekündigt. Und damit schien das Verfallsdatum der Minderheitsregierung rasch abzulaufen. Zum Bruch der Koalition kam es indes jetzt erst, weil es einen offenen Konflikt über die Umsetzung der geplanten Reform der Krankenversicherung gab. Šarec und sein Gesundheitsminister sprachen sich dafür aus, freiwillige Zusatzkrankenversicherungen in eine öffentliche Pflichtversicherung zu überführen. Das gebe allerdings der Haushalt nicht her, hielt der Finanzminister dagegen und trat am Montagmorgen von seinem Amt zurück. Marjan Šarec, dessen nach ihm benannte Partei derzeit die beliebteste politische Kraft des Landes ist, zog eine, wenig überraschend, positive Bilanz der vergangenen anderthalbjährigen Regierungszeit. Kurz gesagt, diese Regierung hat vieles überstanden und ich darf sagen, sie war erfolgreich, denn das sehe ich auch bei den Menschen vor Ort. Es liegt nun an Staatspräsident Borut Pachor, ob es zu baldigen Neuwahlen kommen wird. Er kann mit den übrigen Parteien Gespräche führen, ob es zu einer anderen Regierungskoalition kommen könnte. Sollten diese Versuche scheitern, wird mit vorgezogenen Parlamentswahlen im April gerechnet. Der Chef der größten Oppositionspartei, Janez Janša, sprach sich in Ljubljana für einen Neustart aus.
Das waren Informationen von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Und wir blicken noch in die Zeitungen von morgen. Das tut für uns in der Presseschau Sonja Helmke.
Das Gedenken an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren und an die Opfer des Holocaust ist Thema in vielen Kommentaren. Die Zeitung Die Welt meint, ein Tag im Jahr wenigstens, an dem der Mord an den Juden Europas zu einem öffentlichen Thema werden muss. Und doch ist dies kaum mehr als eine hilflose Geste. Denn dass sie überhaupt nötig ist, zeigt ja, dass das Gedenken nicht selbstverständlich wurde, nicht aus dem Alltag kommt, sondern amtlicher Anordnung bedarf. Der Reutlinger Generalanzeiger findet, es reicht nicht mehr, Betroffenheit auszulösen. Politiker müssen jenseits von Reden sicherstellen, dass Juden in Synagogen ohne Angst zusammenkommen können. Auch werden sie daran gemessen werden, wie erfolgreich sie alle Auswüchse rassistischer Gewalt zu verhindern wissen. Für die neue Osnabrücker Zeitung lässt sich eines nicht leugnen. Die Lehren der Geschichte verblassen, die Betroffenheit lässt nach. 75 Jahre nach Auschwitz stellen Schüler in Gedenkstätten nicht nur kritische Fragen, sondern zweifeln historische Fakten an, relativieren. Im Bundestag sitzt mit der AfD eine Partei, die eine geschichtspolitische Wende fordert und dafür in der Bevölkerung zu viel Applaus bekommt. Was tun? Die Forderung nach Pflichtbesuchen für Schüler in Gedenkstätten wird lauter. Die Aachener Nachrichten mahnen, sich Hetze, Diffamierung und Judenhass entgegenzustellen, ist eine tägliche Aufgabe. Auf der Straße, am Arbeitsplatz, im Verein, überall. Eine Aufgabe für jeden. Zudem geht es um den Ausgang der Regionalwahl in der italienischen Emilia-Romagna, die die Sozialdemokraten gewonnen haben. Die Nürnberger Nachrichten schreiben, die Wahlbeteiligung war diesmal fast doppelt so hoch wie beim letzten Mal. Viele Bürger haben sich mobilisieren lassen. Wenn es dann einen Kandidaten wie den beliebten Mitte-Links-Politiker Bonaccini gibt, muss man den Rechten nicht das Feld überlassen. In der Landeszeitung aus Lüneburg heißt es mit Blick auf die rechte Lega des früheren Innenministers Salvini, die Verluste einstecken musste. Bisher hat nichts Salvini aufhalten können. Erst die Sardinenbewegung hat viele Italiener wachgerüttelt, ihnen gezeigt, wie gefährlich Salvini für die Demokratie ist. Die Sardinen haben Salvini gebremst, aber noch nicht gestoppt. Die Regionalwahl gilt als wichtiger Test für die Regierung in Rom. Die Stuttgarter Zeitung bemerkt, die Regierungsparteien in Rom jubeln, denn das Einzige, was die ungleichen Koalitionspartner zusammenhält, ist das gemeinsame Ziel, einem Premier Salvini zu verhindern.
Vielen Dank für diese Presseschau. Sonja Helmke, das war der Blick in die Zeitungen von morgen. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.